Finance on Air, der WTS Advisory Podcast.
Willkommen zu Sustainability on Air, dem Podcast der WTS Advisory, der tief in die Themen eintaucht, die unsere Welt von morgen bewegen. Ich bin Christina Noll und heute sprechen wir über ein Thema, das oft missverstanden, so eindimensional gesehen oder nur auf den Umweltschutz reduziert wird. Es geht um Nachhaltigkeit. In Wirklichkeit geht es aber um viel mehr. Es geht auch um Diversity und Inclusion. Eine nachhaltigere Zukunft beginnt mit einer vielfältigen und inklusiven Gesellschaft. Wie du siehst, geht es um eine große Transformation und um das S im ESG. Mach es dir gemütlich, schnapp dir deine Kopfhörer und begleite uns auf dieser wichtigen Reise in eine spannende Zukunft. In dieser Folge habe ich das große Vergnügen, mit einer absoluten Expertin auf diesem Gebiet zu sprechen, Dr. Eva Voss von BNP Paribas. Eva ist Head of Diversity, Inclusion und People Care bei BNP Paribas Germany und Austria. Sie ist zudem Vice Chairwoman bei Karte der Vielfalt. Zusammen mit Sonja Württemberger hat sie das Buch Vielfalt im Employee Lifecycle geschrieben. Ich folge Eva schon sehr lange auf LinkedIn, wo sie als Top Voice eine große Community inspiriert und informiert. Ihre Expertise und ihr Engagement machen sie zu einer führenden Stimme auf diesem Gebiet. Herzlich willkommen, Eva. Ich habe das heutige Thema schon mal angeteasert. Was ist denn Diversity und Inclusion überhaupt?
Also wir gehen von einem sehr breiten Begriff von Diversity und Inclusion aus, indem wir die 7 Merkmalsdimensionen der Karte der Vielfalt, also die Karte der Vielfalt hat immer mal gesagt, es gibt so verschiedene Dimensionen, die eine Rolle spielen bei Ein- oder Ausgrenzung. Und dazu gehört eben Alter, Geschlecht, Herkunft, das Thema Behinderung, Religion und eben auch, und das ist relativ neu, das Thema soziale Herkunft. Und genau an dieser Struktur orientieren wir uns mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Also beispielsweise ist das Thema LGBT-Diversity für uns, als dass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, und das Thema Alter, das Thema Geschlecht und soziale Herkunft. Da legen wir den Fokus drauf. Andere Unternehmen machen vielleicht einen anderen Fokus, weil sie gemerkt haben, dass sie da vielleicht noch etwas Nachholbedarf haben. Aber wir haben uns gesagt, das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und da schauen wir eben auch, dass das adäquat auch sich in unseren anderen Strategien, also mit anderen meine ich halt die HR-Strategie oder unsere Unternehmensstrategie, auch wiederfindet.
Also was ich heraushöre, ist, dass es eigentlich ein zukunftsfähiges Thema ist. Also es geht auch viel um Transformation. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
Ja, also es hat sich wirklich ein bisschen ergeben, so die Jungfrau zum Kind. Also ich habe durch einen Umweg im Studium den Weg gefunden. Also ich hatte eigentlich als sehr frankophiler Mensch mit Romanistik im Nebenfach angefangen und Politikwissenschaft und Geschichte studiert und gemerkt, dass da doch noch ein paar Voraussetzungen gegeben sein mussten, um das zu machen, wie zum Beispiel das Latinum und auch so Übersetzungskompetenzen. Das ist eigentlich gar nicht so das gewesen, worauf ich bei dem Studium gesetzt hatte an erster Stelle. Und dann habe ich gemerkt, das muss ich jetzt hier ändern. Und zu dem Zeitpunkt war das Thema Geschlechterforschung oder Gender Studies ganz neu an der Universität Freiburg im Curriculum. Und das hat mich interessiert. Ich bin da mal reingegangen und habe gemerkt, dass mich das auch ein bisschen angepiekst hat, auch so inhaltlich plötzlich Fragestellungen aufkamen, die ich mir vorher nie gestellt habe. Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Ich habe auch in dem Bereich dann Praktika gemacht. Also ich war bei UN Women, heißt es heute, in Bratislava, bei der Europäischen Frauenlobby in Brüssel. Und das hat mich irgendwie so, diese Fragestellung der sozialen Ungleichheit, sehr, sehr getragen und damit irgendwann auch den ersten echten festen Job begleitet. Und seitdem, ja, kann man sagen, also ich mache das seit über 15 Jahren jetzt, ist das wirklich, ja, fast so eine Art Berufung. Also wir machen die Themen sehr viel Spaß, auch wenn es natürlich immer zu langsam ist mit den Fortschritten, die wir da gehen und eigentlich schneller sein könnte. Aber so sind halt auch organisationale Veränderungen, dass da einfach oft, ja, viel erstmal reingegeben werden muss, bis sich dann auch eine Organisation verändert.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich lese auch viel über Diversity und Inclusion. Und was war denn so der dümmste Satz, den du im Zusammenhang mit Diversity mal gelesen oder gehört hast?
Also ich glaube, bei mir innerlich geht es immer so ein bisschen so, wie die Rutschnung, wenn ich sowas höre wie, ja, wir befördern nur nach Qualifikation oder wir stellen nur nach Qualifikation ein. Weil daran mitschwingt, dass man sich ja gefälligst nur mehr anzustrengen hat oder nur sich noch fleißiger oder noch mit noch mehr Kompetenzen behäufen muss und dann würde es schon klappen. Und das ignoriert einfach die Lebensrealität von ganz vielen Menschen, die gar nicht die Zugangschancen zunächst einmal hatten zu dieser Bildung oder dem Auslandsaufenthalt oder den finanziellen Ressourcen durch die Eltern. Und ich würde es vielleicht gar nicht den dümmsten Satz da nennen, sondern den eher ignorantesten, weil ich davon ausgehe, dass die Leute es einfach nicht reflektieren aufgrund der Möglichkeiten, die sie selber hatten. Und natürlich ist es auch hart, sich einzugestehen, dass man gewisse Privilegien qua Geburt mitbekommen hat und dadurch auch vielleicht leichter Zugang zu, nicht nur zu Bildung, sondern eben auch zu interessanten Jobpositionen bekommen hat, interessantere Netzwerke oder relevantere Netzwerke hatte. Und wenn man das dann plötzlich in Frage gestellt bekommt, dann gibt es dann vielleicht diesen Beißreflex zu sagen, nee, wir machen das ja sowieso nur nach Qualifikation. Wobei, wenn man sich eben die Boards oder auch die Zusammensetzung von Geschäftsleitungen, von Vorständen anschaut, dann kann mir niemand erzählen, dass statistisch gesehen nur die weißen Männer eines gewissen Alters die Besten sind. Also das ist einfach statistisch nicht möglich, es sei denn, man will wirklich behaupten, dass Frauen und auch andere unterrepräsentierte Gruppen weniger kompetent sind. Und das ist ja oft nicht der Fall. Und deswegen hängt es an diesen Hürden, die wir teilweise historisch gesehen immer wieder tradieren, weil sie auch niemand hinterfragt. Und natürlich auch, und dann muss man sich auch eigentlich die Karte legen, es geht ja auch um Macht, um Einfluss, um sicherlich auch Status. Und den mag niemand gerne teilen, wenn man den schon einmal inne hat. Und ich glaube, auch diese Frage muss man dann offen stellen. Also worum geht's eigentlich? Also wenn wir mehr Durchlässigkeit wollen, wenn wir mehr Perspektiven brauchen auf die Innovationsfähigkeit, dann müssen wir auch auf jeden Fall schauen, dass wir diese Hürden abbauen und nicht noch höher machen.
Ja, du hast ja jetzt schon verschiedene Vielfaltsdimensionen erwähnt. Eine Frage muss ich dir zum Thema unterschiedliche Geschlechter trotzdem noch stellen. Und zwar, ich habe dich schon mal in einem Workshop zum Thema Diversity erlebt und ein Satz ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Frauennetzwerk alleine bringen nichts. Könntest du erklären, warum das so ist?
Ja, aus dem Kontext heraus gesehen ist das natürlich oft so ein bisschen provokant, möchte ich mal sagen, weil ich weiß, dass viele Unternehmen und auch viele Frauen sich in diesen Netzwerken engagieren und da wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Aber, und da, das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern das ist zum Glück auch wirklich durch verschiedene Studien mittlerweile seit einigen Jahrzehnten auch belegt, sie bringen ja nichts an Veränderung für die Organisation. Es ist oft ein beliebtes Mittel, weil man sagt, naja, dann sind die Frauen auch nicht so vereinzelt, sie können sich mal austauschen, sich Tipps geben. Aber es stößt immer an eine Grenze, weil die Entscheider, und da ist bewusst der männliche Part gewählt, sind da nicht drin. Die Entscheidung über Beförderung, über wichtige Projekte oder auch die Übernahme von Daten wird woanders getroffen. Das heißt, es wird sich ganz viel verausgabt. Diese Netzwerke oder auch Mentoring ist das genau das Gleiche. Und das sind ja alles keine neuen Maßnahmen, die gibt es seit den 70ern. Und sie haben eben nicht dazu beigetragen, dass sich Organisationen verändern. Sie haben sicher nicht dazu beigetragen, dass sich Individuen vielleicht untereinander besser vernetzen. Und das Gefühl haben, sie sind nicht allein. Aber immer danach gefragt, was ist das Ziel dieser Maßnahme? Und zwar, wenn es um die Erhöhung wirklich des Frauenanteils in Führungspositionen geht, dann hilft es tatsächlich nur, wenn auf organisationaler Veränderungsebene etwas geschieht. Also ich denke da an die Quote für die Aufsichtsräte, die mittlerweile gut erfüllt wird, sogar übererfüllt wird. Also die 30% sind in vielen Fällen sogar eine 40% geworden. Es geht, wenn eben auch entsprechender Druck oder auch eine gewisse andere soziale Norm gesetzt wird. Wenn aber erwartet wird, dass von denjenigen, die eh schon am Rand sind und nicht in der Organisation repräsentiert sind, dass die sich so anpassen und so an die Kultur angepasst werden müssen, damit sie überhaupt keine Chance haben, dann läuft ja was falsch. Und das ist eben aus dieser Perspektive des Ignorierens, dass es Hürden gibt für unterrepräsentierte Gruppen, die eine Organisation erstmal verstehen muss, um sie dann auch wirklich angehen zu können.
Ja, also ich kann da deine Sichtweise nur bestätigen. Ich habe auch selbst an einem Mentoring-Programm für Frauen teilgenommen und habe dabei mir auch selbst keine Verbesserung gespürt, beziehungsweise keine systemischen Veränderungen bemerkt. Also bei der WTS-Gruppe haben wir auch die Karte der Vielfalt unterzeichnet und wir glauben fest daran, dass vielfältig besetzte Teams insgesamt erfolgreicher sind und auch innovativer und dass sie einfach bessere Lösungen hervorbringen. Das ist halt auch sehr wichtig in der Beratungsbranche. Und auch unsere KundInnen kommen auch immer häufiger mit Fragestellungen, die sich auf die soziale Nachhaltigkeit beziehen. Also auch sehr viele Themen im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung zum Thema Diversity und Beschäftigte in der Wertschöpfungskette. Und das sind halt Themen, die aus meiner Sicht immer wichtiger werden und auch über die Zukunft entscheiden werden. Und was ich auch neulich auf LinkedIn gesehen habe, ist, dass die BNP Paribas als LinkedIn Top Company 2024 ausgezeichnet wurde. Und damit gehört die BNP Paribas zu den 10 wichtigsten Finanzunternehmen. Was bedeutet denn Diversity und Inclusion für die BNP Paribas?
Super Frage, und es geht auch tatsächlich Hand in Hand, weil wir auch gemerkt haben, ich bin jetzt seit 4 Jahren hier für Deutschland und Österreich zuständig. Auf globaler Ebene ist die Firma da schon ein bisschen weiter. Aber als es entschieden wurde, wir machen das jetzt, war auch klar, wir machen es jetzt auch richtig, bitteschön. Also ich berichte zum Beispiel direkt an den Personalvorstand. Das ist ein wichtiges Thema. Ich bin in wichtigen Entscheidungsgremien auch direkt vernetzt. Also ich muss nicht erst eine unglaublich lange Kette an anderen Leuten überzeugen davon, dass wir das jetzt bitteschön machen, sondern es ist klar, okay, wir machen das, wir haben die Ressource dafür, wir haben ein Team dahinter. Und das bedeutet auch, dass wir also in den ersten, ich sag mal, 1,5, 2 Jahren wirklich sehr viel interne Arbeit geleistet haben, Aufklärungsarbeit gemacht haben, uns überlegt haben, was sind die Zielsetzungen auch in unserer HR-Strategie bis 2025, was wollen wir bis dahin erreicht haben und dann eben auch nach außen gegangen sind. Und dass du hast diese Würdigung angesprochen, die auch nicht von ungefähr kommt, weil wir uns, glaube ich, schon sehr klar positioniert haben bei verschiedenen Themen, uns auch klar gemacht haben, dass Vielfalt jetzt nicht per se einfach ist. Also je mehr Leute du reinholst, die unterschiedliche Perspektiven auf etwas mitbringen, desto mehr Kompetenz brauchst du aber auch, um das zu moderieren, zu managen und nicht einfach so in offene Konflikte laufen zu lassen, weil das sage ich auch gerne, Diversität ist nicht ein Heilsbringer oder es bringt nicht sofort den Umsatz oder steigert den Umsatz oder Gewinn, aber es macht uns natürlich besser und ich finde das auch logisch, wenn du eben auf eine Herausforderung, eine Krise oder ein Risiko verschiedene Blickwinkel aufwendest. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in den letzten Jahren sehr stark auch verdeutlicht haben, was uns das bringt. Wir haben auch, finde ich, Diskussionen auch in der Firma, jetzt beispielsweise diese Woche ist ja auch Tag des Grundgesetzes, da werden wir uns mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. Das haben wir auch schon vor 3 Jahren gemacht, das erste Mal. Da haben wir auch, das ist natürlich auch ein Risiko, wenn man so will, so ein Thema mal aufzumachen, aber ganz klar intern auch die Möglichkeit gegeben, lass uns mal drüber sprechen, was sind das auch für Erfahrungen, die vielleicht Einzelne gemacht haben, wie können wir da besser werden? Und raus aus dieser, wir machen es um des Machens willen, sondern wie können wir besser werden als Firma, als Teams, als Einzelne? Und das können wir da eigentlich auch mitnehmen. Das ist keine abgeschlossene Entwicklung. Das muss man auch klar sehen. Wenn du dich einmal zu diesem Thema committest, wirst du über den Zeitlauf, also erstens braucht es einen gewissen Zeitlauf für die Veränderung an sich, dass die Leute verstehen, warum machen wir das jetzt überhaupt? Aber dann kommen andere Dimensionen dazu. Zum Beispiel, ich hatte das Thema soziale Herkunft erwähnt. Das war bis vor wenigen Jahren noch überhaupt gar kein Thema in der Wirtschaftswelt. Mittlerweile wird das viel stärker reflektiert, wird auch geschaut, was können wir dann als Unternehmen tun, um dieser Kluft auch etwas entgegenzusetzen oder vielleicht unsererseits die Hürden nicht noch höher zu halten. Und um da mal ein Beispiel zu geben, wir kennen das alle, wenn so Stellenausschreibungen sind, da wird ja auf die Eierlegende Wulle mich so gesucht, ne? So, was man alles können muss. Und ich habe dann eine gewisse Sympathie für im Sinne von, ich verstehe das auch, dass man sich da am liebsten jemanden backen möchte, der das alles schon mitbringt. Aber die Realität sieht halt anders aus. Und die Realität sieht auch bei Menschen, die nicht das Geld hatten, von den Eltern möglicherweise irgendwie im Ausland zu studieren, da Abschlüsse zu machen oder langwierige Praktika, vielleicht im schlimmsten Fall unbezahlt zu machen, um den nächsten Schritt zu gehen, dass diese Menschen sich ab gewissen Stellen auch nicht mehr für uns entscheiden würden oder gar nicht erst auf die Idee kämen, sich zu bewerben, weil vielleicht die Angst so groß ist, oh Gott, in der Bank, was muss ich da alles können oder mit welchen Abschlüssen muss ich mich da überhaupt bewerben? Und wir haben uns im letzten Jahr wirklich auch mit dem Thema Stellenanzeigen sehr intensiv befasst und unter anderem einen Satz reingebaut und der kommt so direkt nach den sozusagen Anforderungen. Du erfüllst nicht alle Anforderungen, bewirb dich trotzdem. Und das haben wir wirklich auch von vielen jetzt schon gehört, oft wirklich so eine Einladung gewesen, nicht so dieses nachgezogene, ja, bist halt irgendwie auch berücksichtigt, so, ne, so dieses Lieblose, sondern wirklich so die Aufforderung, mach's trotzdem. Und wir haben wirklich auch Bewerbungen bekommen von Leuten, wo du sagen würdest, wenn der Lebenslauf jetzt vor dir liegt, dann könnte es sein, dass du Bedenken hast, ja, das passt vielleicht gar nicht, aber wenn du mit den Leuten sprichst, die haben Kompetenzen erworben, vielleicht dadurch, dass sie im Studium Zweit- oder Drittjobs hatten und sich da organisieren mussten, aber dafür vielleicht nicht die super Plakette aus Oxford oder so mitbringen. Und sich darüber klar zu machen, was braucht es denn im Job? Was braucht dieser Job? Ist das wirklich das Zertifikat, was irgendwo im Ordner hängt oder die Kompetenz, die jemand mitbringt? Und da viel stärker hinzugehen. Das ist für mich so dieses organisationale Draufschauen aus dem Diversitätsmanagement, um Hürden abzubauen, die eigentlich, also tatsächlich auch gar nicht nur notwendig, sondern wirklich andere abhalten, sich einzubringen und damit auch eine Teilhabe möglich zu machen. Da kommen wir immer wieder zu dem, es bringt etwas, du hast die KundInnen erwähnt, auch unsere KundInnen haben Mosaik-Lebensläufe, die sind auch nicht alle geradlinig, auch da müssen wir viel stärker schauen. wie schaffen wir es, diese Diversität an Lebensläufen, an Lebensentwürfen auch wirklich abzudecken, sowohl bei unseren Beschäftigten als natürlich in nachgeordneter Form, natürlich logischerweise auch bei den Kundinnen.
Ja, das ist ja auch super wichtig, unterschiedliche Perspektiven auch der Kundinnen auch zu repräsentieren als Bank. Und es geht auch um soziale Verantwortung. Ja, es ist halt auch so, dass der Finanzbranche durch Sustainable Finance eine besondere Rolle zugewiesen würde. Und auch Banken, also nicht nur Corporates, tragen soziale Verantwortung. Wie sieht denn diese soziale Verantwortung aus deiner Sicht aus bei einer Bank?
Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Also wir haben beispielsweise die BNP Paribas Stiftung, die sich als Stiftungszweck auch ganz explizit gesetzt hat, Kinder und Jugendliche eben aus benachteiligten Kontexten zu unterstützen. Und da haben wir jetzt in den letzten Jahren, und wirklich da kann man auch sehr stolz drauf sein, über 100.000 Kinder und Jugendliche eben durch verschiedene Projekte, sei es Themenfeld Flüchtlinge oder im Themenfeld Behinderung, chronische Erkrankungen, Bildungsprojekte, Theaterprojekte, sehr viel Zugang auch ermöglicht. Auch da versuchen wir immer auch an die strukturellen Gegebenheiten stärker auch heranzukommen und nicht immer nur so, ne, so ein Tropfen auf dem heißen Stein zu sein. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist das Thema Pro Bono-Arbeit, also wirklich auch den KollegInnen die Zeit einzuräumen, zu sagen, wenn ihr euch engagiert außerhalb der Firma, dann unterstützen wir euch dabei. Also das heißt One Million Hours to Help bei uns, wo es darum geht, dass wir diejenigen, die eben außerhalb der Bank, aber mit den Kompetenzen der Bank eben auch Zugänge zu, was weiß ich, also verständlichen Mietverträgen. Also wir haben JuristInnen, die sich eben in der Flüchtlingshilfe engagieren oder Mietverträge sozusagen verständlich machen. Oder wie kann ich ein Bankkonto eröffnen? Also solche Sachen unterstützen. Das sind eben, das ist auch ein sehr schönes Projekt, Help to Help. Da unterstützen wir die Kolleginnen, die sich in anderen Vereinen und Organisationen engagieren. Und da geht es wirklich von der Runde Rettungsstaffel oder Freiwilligen Feuerwehr für Jugendliche bis hin zu auch da Tanz- und Sportangebote für Kinder und Jugendliche beispielsweise mit einer Behinderung. Also das ist ein breites Spektrum, was man da bedienen kann. Und ich glaube, da können viele auch, indem sie, das muss nicht immer nur finanziell sein, aber es kann eben auch diese zeitliche Komponente sein, indem man sagt, ich gestatte dir einen gewissen zeitlichen Betrag X pro Jahr für dieses Thema einzubringen. Und das ist total toll, wenn du das machst, dass da auch viel auch an die Gesellschaft zurückgegeben werden kann. Letzte Woche beispielsweise bei unser oberstes Management-Team, auch bei den Joblingen beispielsweise, die ja auch in Deutschland gute Etablierung auch haben, um da immer wieder auch im Kontakt zu bleiben und auch zu verstehen, was müssen wir als Arbeitgeberorganisation vielleicht anpassen, verändern? Was kann ich individuell als Führungskraft vielleicht auch in meinem Kontext berücksichtigen und gleichzeitig auch einfach zuzuhören und auch dem Gegenüber zu zeigen, also es interessiert eine Perspektive, wie können wir von dir noch mehr lernen? Und das, glaube ich, diese zeitliche Komponente auch nicht zu unterschätzen, gerade auch vom Leadership, finde ich unglaublich wichtig.
Ja, ich finde es super, dass du so viele Praxisbeispiele erwähnt hast, weil dadurch wird das Thema auch greifbarer. Du hattest ja vorhin Stellenanzeigen erwähnt. Wie ist es denn eigentlich in Vorstellungsgesprächen? Kommen da konkrete Fragen zum Thema Nachhaltigkeit und Diversity?
Auf jeden Fall. Und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern meine Kollegin, die Sonja Württemberger, mit der ich das Buch zusammengeschrieben habe, was du erwähnt hast, ist Professorin an der IU und hat gerade auch eine Studie herausgegeben, in der ganz, ganz klar wird, dass die Studis, also neben, sag ich mal, einem sicheren Gehalt und auch einer guten Kommunikation zur Führungskraft, Feedback-Kultur, auf jeden Fall großen Wert auf das Thema Diversity and Inclusion legen, weil sie, wenn sie sich einen Arbeitgeber aussuchen, für den sie ihre Arbeitszeit zur Verfügung stellen, auch für jemanden arbeiten wollen, der auch ihren Werten entspricht und der auch da in Übereinstimmung ist. Und ich höre es eben selber auch sehr häufig in den Gesprächen selbst, dass vielen aufgefallen ist, dass wir über unsere zum Beispiel Karriere-Webseite das Thema schon sehr gut transportieren, dass es eben nicht irgendwo ganz hinten verschachtelt, mühsam zu suchen ist, sondern tatsächlich gut auffindbar ist, gut unseren Wertekanon da wirklich auch authentisch bleibt, also wirklich auch klar ist, dass das verwoben ist mit verschiedenen Zielen und auch tatsächlich auch Business-Anforderungen, aber dass das sehr deutlich rüberkommt und eben auch wir uns dahinter nicht verstecken. Und ich glaube, das ist eben sehr wichtig, auch immer wieder auch klar zu machen. Das muss natürlich passen und es muss auch zum eigenen Unternehmen passen. Aber es wird immer zentral auch für die Zielgruppe, ja.
Ja, super interessant. Eva, ich könnte noch stundenlang mit dir diskutieren und ich hätte auch noch 100 Fragen an dich. Aber wir sind am Ende unserer Zeit angekommen und ich habe für mich drei wichtige Punkte mitgenommen. Also Diversity ist mehr als nur das Alter oder das Geschlecht. Diversity ist die Basis für eine große Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Und deine Beispiele haben auch aufgezeigt, wie Unternehmen konkret Maßnahmen zur Förderung von Diversity und Inclusion umsetzen können. Und entscheidend ist auch, dass man die Sicht der Mitarbeitenden und auch der Kundinnen berücksichtigt, weil das sehr wichtige Stakeholder für eine Bank sind, die eine nachhaltige Entwicklung beeinflussen. Hast du einen letzten zusammenfassenden Gedanken für unsere ZuhörerInnen?
Auf jeden Fall. Also ich weiß, dass dieses Thema bei vielen unter den Nägeln brennt. Gleichzeitig auf dieser Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen wird. Und da kann ich nur ermutigen, schließen Sie sich zusammen mit anderen, mit Firmen, die vielleicht auch bei der Charta der Vielfalt schon Beispiele gebracht haben, wie es gehen kann, tauschen sich aus, weil das, glaube ich, entscheidend ist zu verstehen, dass wir das nicht nur als Unternehmen oder nicht als Branche alleine machen, sondern am Ende nur erfolgreich sein können als Gesellschaft und erfolgreich im Sinne von prosperierend, wirtschaftlich stabil, wenn wir hier zusammen vorgehen. Wir sitzen bei dem Thema alle im selben Boot. Und ich glaube, da hilft es, von guten Beispielen untereinander zu lernen und miteinander das Thema anzugehen und sich da viel, viel mehr auch zu vernetzen.
Ja, da kann ich nur voll zustimmen. Danke dir, Eva. Das war ein sehr spannender Austausch.
Danke dir.
Sehr gerne. Heute haben wir gezeigt, wie Nachhaltigkeit und Diversity zusammenhängen. Bleibt also neugierig, engagiert euch und denkt daran. Die Zukunft gestalten wir gemeinsam durch Vielfalt, Inklusion und natürlich nachhaltiges Handeln. Wenn ihr mehr Inspiration braucht, folgt gerne Eva, BNP Paribas, mir und natürlich VTS Advisory auf LinkedIn.